You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ah! Ahoi und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für Donnerstag, den 22. Juli, dem wöchentlichen Magazin für Antifaschismus und Antirassismus. Wir wollen uns in diesem Magazin mit den sogenannten Staatstrojanern und der diesbezüglichen Demo Save Our Communication beschäftigen. Außerdem blicken wir nach Freiburg auf eine überregionale Antifa-Demo am Samstag. Diese ist auch eine Reaktion auf den Faschoangriff und die rassistische Hetzjagd am 12. Juni 2021. Aber hier zunächst die Antifa-Kurznachrichten.
Unter dem Motto Utøya, München, Halle – Zusammenhänge rechten Terrors benennen erinnern die Initiative 9. Oktober und die Falkenhalle an die rechten Anschläge von Utøya und München. Beide Gruppen rufen zu einer Kundgebung heute um 18 Uhr auf dem Steintor auf. Vor 10 Jahren, am 22. Juli 2011, tötete ein Rechtsextremist in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen. Die meisten Opfer waren Jugendliche, die an einem Zeltlager der norwegischen Arbeiterjugendliga teilnahmen. 5 Jahre später, am 22. Juli 2016, erschoss ein weiterer rechter Attentäter in München 9 Menschen in einem Einkaufszentrum. Dabei zielte er speziell auf migrantisierte Menschen und auf insbesondere SchülerInnen. Auf der Kundgebung wollen die Initiative 9. Oktober und die Falkenhalle den Opfern gedenken und sich mit ihnen solidarisieren. Das Kollektiv IFS Dichtmachen ruft am Sonntag zu einer antifaschistischen Kundgebung in Schnellroda auf. Grund dafür sind 2 Tage der offenen Tür, die das selbsternannte Institut für Staatspolitik am Wochenende organisiert. Das Institut für Staatspolitik versteht sich als Think Tank der neuen Rechten. Seine Veranstaltungen fungieren als Schnittstelle zwischen verschiedenen rechtsradikalen Strömungen. Für das Wochenende seien unter anderem Martin Sellner und Martin Lichtmeß eingeladen, meldet das Kollektiv IFS Dichtmachen. Beide gelten als zentrale Figuren der neuen Rechten. Mehr Infos zum Institut für Staatspolitik und den Gegenprotesten finden sich im Internet unter ifsdichtmachen.noblogs.org oder auf Twitter bei @ifs_dicht. Die selbsternannte Identitäre Bewegung eröffnet neues Zentrum in Linz. Das meldet die Rechercheplattform zur Identitären Bewegung. Die Immobilie umfasse Büros, eine Bar, einen Veranstaltungs- und Sportraum und diene als Vernetzungs- und Wohnraum. Der Name des Zentrums sei dabei bewusst gewählt. Der Begriff Castell Aurora, wörtlich übersetzt Festung Morgenröte, spiele auf die herbeigesehnte Umwälzung der Gesellschaft an, heißt es von der Rechercheplattform. Das Symbol werde außerdem von der griechischen neonazistischen Partei Goldene Morgenröte verwendet. Finanziert worden sein soll das Haus durch die in Rostock ansässige IB Immobilienverwaltung Schanze 1. Diese Struktur diene zur Verschleierung der anonymen GeldgeberInnen, meint die Rechercheplattform zur Identitären Bewegung. Auch in Halle besaß die Identitäre Bewegung von 2017 bis 2019 ein Haus. Durch konsequente und breite antifaschistische Proteste gelang es ihnen, nicht Fuß zu fassen. Ende 2019 wurde das Haus verkauft.
Diese und letzte Woche jährten sich die Todestage verschiedener Opfer rechter Gewalt.
Wir erinnern an Dagmar Kohlmann. Dagmar Kohlmann wurde am 16. Juli 1995 in Altena in Nordrhein-Westfalen von 2 Neonazis erwürgt und im Wald verscharrt. Wir erinnern an Werner Weikum. Werner Weikum wurde am 19. Juli 1996 am Bahnhof von Eppingen, Baden-Württemberg, von einer rechtsgerichteten Jugendbande überfallen, ausgeraubt und zu Tode verprügelt. Wir erinnern an Bernd Köhler. Bernd Köhler wurde am 21. Juli 2008 von Rechtsextremisten verprügelt und dabei schwer verletzt. Er starb noch in derselben Nacht. Wer versuchte, seinen Leichnam anzuzünden und Kippenabfälle zurückließ, ist bis heute ungeklärt. Wir erinnern an Konstantin M. Der zweifache Familienvater wurde auf einem Fest am 17. Juli 2013 von Neonazis getötet. Wir wollen heute an diesem Donnerstag, den 22. Juli, erinnern an die 77 Opfer der Terroranschläge von Utøya und Oslo. Denn heute vor 10 Jahren ermordete der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik 18 Menschen im Regierungsviertel in Oslo durch das Zünden einer Bombe und anschließend 69 Menschen auf der Insel Utøya. Auf Utøya fand zu dieser Zeit ein Ferienlager der sozialistischen Jugendorganisation statt und ein Großteil der Opfer war zum Tatzeitpunkt noch minderjährig. Sein Manifest ist bis heute ein Bezugspunkt für andere rechtsradikale Attentäter, wie etwa in Christchurch oder auch in München. Das Attentat steht dabei für eine antimuslimische, antisemitische, antifeministische, antilinke Ideologie. Seine Ideen, die zum Beispiel durch rassistische islamophobe Theorien wie der des großen Austauschs gestützt werden, finden bis ins bürgerliche Milieu Anschluss. Man denke etwa an den rechten Flügel der AfD oder auch an die Identitären. Diese Ideologie ist in seiner Konsequenz tödlich. Geschult durch Computerspiele, inspiriert durch rechte Blogger, ordnet man ihn heute zu der Sorte Rechter, die sich als sogenannte Einzelgänger im Netz radikalisiert haben sollen. Ein vermeintliches Einzelgängertum, welches in den letzten 10 Jahren Mitstreiter und Verehrer gefunden hat. So zum Beispiel der Attentäter von München, der am 22. Juli 2016 9 Menschen ermordete. Wir gedenken heute am 22. Juli den 9 Opfern des Anschlags in München. In einem Einkaufszentrum erschoss der Attentäter, 5 Jahre nach dem Anschlag in Utøya, gezielt migrantische Personen. Auch dieser Täter verfasste ein Manifest, welches von Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus geprägt ist. Er bezog sich dabei inhaltlich auf den Täter von Utøya und Oslo.
Soweit die Kurznachrichten für die Antifa News vom 22. Juli 2021. Wir blicken jetzt in den Antifa-Nachrichten nach Halle. Im Juni 2021 wurde ein Gesetz zu sogenannten Staatstrojanern geändert. Dabei geht es um Viren, die Behörden gezielt einsetzen, um an Informationen von Menschen zu kommen, die sie als Bedrohung ansehen. Was es damit auf sich hat, hören wir jetzt.
Computerviren kennen wir alle. Doch dass auch der Staat diese Art von Software verbreitet, ist nicht so bekannt. Diese Viren werden dann Staatstrojaner genannt. Was hat es mit dieser Malware, wie Viren auch genannt werden, auf sich? Eine Vertreterin vom offenen Antifa-Plenum in Halle sagt:
Also es ist quasi eine Malware, die aufs Endgerät eingeschleust wird und dann die Daten, die dort drauf sind, an Geheimdienste wie den Verfassungsschutz oder den Bundesnachrichtendienst weiterleiten. Das Ganze wird relativ schleierhaft überwacht von der G10-Kommission. Das heißt, der Staat greift in den privatesten Raum ein. Das betrifft nicht nur politischen Aktivismus, sondern auch Leute, die irgendwie kiffen oder über Kinox.to ihre Serien streamen wollen oder Fußball-Hooligans sind. Und es genügt eben einfach in den Visier des Verfassungsschutzes zu gelangen, der sowieso sehr undurchsichtig arbeitet, um eben jetzt von diesem neuen Trojaner betroffen zu sein.
Diese undurchsichtige Arbeitsweise des Verfassungsschutzes spielt auch für Joachim Sette vom Chaos Computer Club eine Rolle.
Wir haben uns mit dem Online-Trojaner eine Spionagesoftware eingetreten, deren Einsatz, wie ich finde, sehr schwammig geregelt ist. Die Befugnisse, wann er eingesetzt wird, werden immer mehr aufgeweicht. Und dazu kommt, wir tun jetzt ja die ganze Zeit so, als müsste so eine Sicherheitsbehörde einfach nur so ihre, weiß ich, bundesweit 100, vielleicht 1000 Verdächtigen angreifen und das sei dann auch alles ganz in Ordnung. Das Problem ist, irgendwie müssen die ja auf die Rechner raufkommen.
Damit, wie die Viren auf die PCs kommen, befassen wir uns gleich. Zunächst muss sich gefragt werden, warum das Thema gerade wieder aktuell ist. Das liegt an einer Gesetzesänderung. Durch diese können die Online-Durchsuchungen, die durch Trojaner vorgenommen werden, seit letztem Monat auch präventiv passieren. Das bedeutet, dass Menschen durchsucht werden können, ohne eine Straftat begangen zu haben.
Dieses Gesetz ist quasi eine Erneuerung innerhalb der G10-Gesetze, die seit 2006 gelten. Die sind zur Stärkung der inneren Sicherheit da und legen ihren Schwerpunkt auf Online-Überwachung. Es wurde dann 2006 auch schon über den Staatstrojaner diskutiert, aber der war damals noch mehr in der Kritik, als er es jetzt ist sozusagen. Und seit 2017 konnte man bereits bei besonders schweren Straftaten mit groß angelegten Ermittlungen eben über Quellen Telekommunikationsüberwachung auf eben die Nachrichten auf Endgeräten zugreifen. Das heißt, durch einen richterlichen Beschluss in Fällen von beispielsweise Kindesmissbrauch, Bandenkriminalität, Mord oder sowas, aber eben auch Asylrecht oder Terrorismus. Und einen Terrorismusvorwurf hat man ja schon in Deutschland schnell am Bein, wenn man tatsächliche Antifa-Arbeit betreibt.
Die Regierung legitimiert die Ausweitung der Nutzung solcher Trojaner auch damit, vor allem gegen Rechtsextreme und IslamistInnen vorzugehen. Wie ist das zu betrachten?
Also wir gehen davon aus, dass grundsätzlich flächendeckend überwacht werden soll. Natürlich eignen sich Islamisten oder Rechtsextreme sehr gut als Legitimationsgrund für einen öffentlichen Diskurs, um so ein Gesetz durchzupressen. Weil natürlich das Gruppen sind, die sowieso gesamtgesellschaftlich geächtet sind, gegen die jeder gute Bürger irgendwie vorgehen möchte. Aber das Krasse ist ja, dass eben keine Vorstrafen notwendig sind. Es reicht ein bloßer Verdacht, es braucht keinen richterlichen Beschluss oder irgendwas. Und das heißt, es macht eigentlich den ersten Schritt in Richtung einer Grundüberwachung und ist sozusagen auch ein Schritt in Richtung eines autoritären Staates.
Der Staatstrojaner ist ein Einschnitt in die Freiheitsrechte aller. Doch haben es die Sicherheitsbehörden in Deutschland auf alle abgesehen? Joachim Sette vom Chaos Computer Club sieht die Chance als gering an, dass die Daten aller dadurch durchleuchtet werden würden.
Die Hoffnung, die ich im Moment habe, dass solche Angriffe nicht flächendeckend passieren, ist natürlich in dem Moment, wo ich sowas im großen Stil durchführe, fällt es irgendwann auf. Und dann ist irgendwann auch meine schöne Sicherheitslücke verbrannt. Und eine Sicherheitslücke, gerade so ein Zero-Day-Exploit, kostet sehr schnell im 6- bis 7-stelligen Bereich, je nach Güte dieses Zero-Day-Exploits. Also ein Zero-Day-Exploit ist eine Sicherheitslücke, gegen die es noch keine Gegenmaßnahme gibt und die es noch im Zweifelsfall auch noch nicht veröffentlicht wurde. So ein Ding benutze ich eigentlich dann, wenn mir das Ziel das wert ist. Ich versuche damit keine flächendeckende Infektion durchzuführen, ist zumindest meine Einschätzung.
Und nicht nur die Abhörung an sich ist ein Problem. Der Staat nutzt für die Staatstrojaner außerdem Sicherheitslücken. Joachim Sette erklärt das so.
Wo kommen diese Sicherheitslücken her? Naja, die muss ich entweder selbst rausfinden als Sicherheitsbehörde. Dazu haben allerdings die wenigsten Behörden die entsprechenden Leute und Kenntnisse. Was machen die also? Die gehen auf den Schwarzmarkt und kaufen sich dort Sicherheitslücken ein. Und in dem Moment machen die etwas, was dann ihrem Namen, wie ich finde, zuwiderläuft, weil eine Sicherheitsbehörde ja eigentlich für die Erhöhung von Sicherheit sorgen müsste. Tatsächlich gehen die ran, kaufen sich auf dem Schwarzmarkt eine Sicherheitslücke ein, bezahlen viel Geld dafür und halten diese Sicherheitslücke dann geheim. Warum? Naja, damit sie eben dauerhaft eine Hintertür oder möglichst lang eine Hintertür auf den Systemen haben.
Und selbst wenn die Behörden die Staatstrojaner für etwas Gutes genutzt hätten, die Sicherheitslücken werden von allen möglichen genutzt, um den UserInnen Viren aufzuhalsen. Wie wir bereits erfahren haben, haben verschiedene Behörden Zugriff auf die digitale Abhörung. Es ist also zu erwarten, dass auch linkspolitisch aktive Menschen davon betroffen sind. Eine Vertreterin des offenen Antifa-Plenums in Halle sieht die Arbeit von AktivistInnen durch die Ausweitung des Gesetzes gefährdet.
Also grundsätzlich sind auf jeden Fall politische Aktionen eingeschränkt durch diesen Staatstrojaner. Also sei es jetzt, ob man eine Demo organisiert oder zivilen Ungehorsam plant. Da ja die Überwachungsinstitution quasi, also in der Theorie, live dabei sein kann bei allem, was kommuniziert wird. Das heißt, außerparlamentarische politische Kämpfe werden eigentlich von vornherein damit kriminalisiert.
Wie können sich also AktivistInnen, aber auch alle anderen davor schützen? Die Vertreterin des offenen Antifa-Plenums in Halle schätzt die Chancen, sich sicher im Netz zu bewegen, insgesamt als niedrig ein.
Sich zu schützen vor diesem Trojaner ist relativ schwierig, da der über Sicherheitslücken in Programmen eingeschleust wird. Das heißt, Chats müssen jetzt grundsätzlich als unsicher gelten. Es gibt schon ein paar Maßnahmen, wie man sich davor schützen kann. Hundertprozentig schützen kann man sich aber nicht. Es gilt eben regelmäßig Systemupdates durchzuführen, die logischerweise Sicherheitslücken schließen, durch die eben dieser Trojaner eingeschleust werden kann. Anwendungen ebenfalls updaten, generell Sachen nur aus seriösen Quellen downloaden und halt auch darauf achten, ob zum Beispiel das Gerät gerade arbeitet, wobei es eigentlich ja keinen ersichtlichen Grund dafür gibt, dass das Gerät arbeitet. Zu Smartphones lässt sich sagen, dass die Apple-Software iOS einigermaßen sicher ist, da der App Store ja von Apple geprüft und kontrolliert wird. Bei Android sieht das schon ein bisschen schwieriger aus, weil die ja einen offenen App Store haben und deswegen sich leichter über Programme dort dieser Virus einschleichen kann.
Und was kann sonst noch getan werden? Statt sich passiv den Ausweitungen der Überwachung hinzugeben, ruft Joachim Sette vom Chaos Computer Club zu Aktionen auf.
Wir müssen uns früher oder später auch politisch betätigen. Es gibt immer wieder zum Beispiel die Versuche, oder jetzt auch den erfolgreichen Versuch, den Einsatz des Staatstrojaners weiter auszuweiten. Es gibt immer wieder Versuche der Politik, Verschlüsselung, wenn nicht zu verbieten, dann doch einzuschränken oder dafür zu sorgen oder die Idee zu haben, dass wir, wenn wir irgendwo Daten verschlüsseln, dass wir dann einen Zweitschlüssel irgendwo hinterlegen müssen. Das konnten wir immer wieder bisher abwehren, aber ich fürchte, wir kommen früher oder später in eine Situation rein, in der dann der politische Druck immer größer wird und dann auch die öffentliche Meinung dazu umschwenkt, dass dann man sagt, ja guck mal, hier so verschlüsselte Nachrichten sind ja was ganz Schlimmes, da müssen wir doch endlich was gegen tun. Und da reicht es eben nicht, sich darauf zu verlassen, dass die eigene Kryptosoftware einem schon retten wird, sondern ich fürchte, da werden wir auf die Straße gehen und das Maul aufreißen.
Auch AntifaschistInnen hier in Halle wollen politisch aktiv werden, um gegen den Staatstrojaner zu demonstrieren. Die OrganisatorInnen der Demo wollen damit nicht nur Linke erreichen.
Wir denken, das sollte eigentlich auf möglichst vielen Ebenen geschehen, weil natürlich je mehr Ebenen irgendwie in Bewegung geraten, auch mehr passiert. Parteipolitischer Druck ist auf jeden Fall positiv. Generell auch wenn Parteien irgendwie Unternehmen dazu drängen, von so staatlicher Zusammenarbeit jetzt in der Hinsicht abzusehen. Aber eben natürlich erhöhen auch autonome Aktionen, wie es jetzt unsere Demonstration am 24.07. ist, beispielsweise den politischen Druck. Und uns geht es vor allem darum, die Problematik bei so vielen Leuten wie möglich bewusst zu machen, dass eben noch mehr Leute auch aus dem bürgerlichen Spektrum darüber sprechen und sich darüber zu Recht aufregen, um halt diesen Staatstrojaner quasi zu verunmöglichen.
Gegen die Gesetzesänderung bezüglich Staatstrojanern findet am Samstag die Demo Save Our Communication und Verfassungsschutz abschaffen statt. Sie wird in Halle am Rannischen Platz um 14 Uhr starten. Wir wollen nun nach Freiburg blicken. Dort findet am kommenden Samstag, den 24. Juli, eine überregionale Antifa-Demo statt. Diese ist auch eine Reaktion auf den Faschoangriff und die rassistische Hetzjagd am 12. Juni 2021. Auf die Straße gegen rechte Gewalt. Unter diesem Motto findet am kommenden Samstag, den 24. Juli um 14 Uhr eine Großdemonstration in Freiburg im Breisgau statt. Anlass für die Großdemonstration sind die Ereignisse des 12. Juni 2021. Am 12. Juni kam es in Freiburg zu zwei Angriffen von Faschistinnen auf Linke und Passantinnen. Gegen 16 Uhr verfolgte der AfD-Faschist Robert Hagermann zwei jugendliche Antifas, weil sie ihn als Faschisten bezeichnet hatten. Nachdem er sie festhalten wollte und eine der Antifas mit der Hand versuchte, den Faschisten vom Film abzuhalten, attackierte Hagermann die beiden mehrmals mit Pfeffergel. Ein Passant, der vorbeikam, sah das Geschehen und eilte den außer Gefecht gesetzten Jugendlichen mit einer Wasserflasche zur Hilfe. Die beiden konnten sich dann durch die Zivilcourage des Mannes in Sicherheit bringen. Währenddessen jedoch griff Hagermann auch noch die Begleitung des Helfenden mit Pfeffergel an. Es kam zu einem Wortgefecht, woraufhin der Faschist den Passanten mit einem Taschenmesser im unteren Brustbereich eine Schnittverletzung zufügte. Omar beobachtete die Situation vor Ort und erzählte uns davon.
Also Robert H. stand dann, also Robert H. hat versucht immer von ihm abzuweichen. Der hat ja gesehen, dass ich da mich halt eingesetzt habe und der andere. Und wir wollten halt versuchen, nur den älteren Herr herunterzubekommen. Und Robert H. hat immer versucht, also der ist immer zurückgegangen. Also der hatte immer versucht, dort Abstand zu halten. Aber bis er dann halt in dem Moment, da ist er dann stehen geblieben. Und der ältere Herr ist halt näher an ihm gegangen, ohne dass er halt irgendwie eine Faust geben wollte oder schlagen oder so oder treten. Und dann hat er ihn halt da erwischt halt mit dem Messer. Der hat ihm halt dann mit dem Messer da gestochen. Also ich habe es gesehen, also ich war da halt an der Seite zwischen den beiden.
Ein paar Stunden später fand an dem 12. Juni 2021 im Stühlinger in Freiburg eine 20- bis 30-minütige Hetzjagd statt. An dieser Hetzjagd waren mindestens zwei Polizeihauptkommissare beteiligt. Dabei wurde ein lettischer Antifaschist rassistisch und homophob beleidigt und auch mit dem Tode bedroht. Wir hören hier den Angegriffenen.
Bei der roten Ampel standen fünf Männer vor mich. Sie waren ein bisschen betrunken und ich habe schlechtes Gefühl gehabt. Als sie von rechter Seite übergeholt habe, sie sind leiser geworden. Und als alle fünf hinter mir waren, habe ich gehört, so laut, Ausländer raus, Ausländer raus. Und es hat gedauert, bis ich es verstanden habe, dass es für mich wurde gesagt, weil niemand anders war in der Umgebung. Ich habe umrund geguckt vielleicht und dann habe ich, wenn es klar war, dass es für mich wurde, ich habe zurückgedreht, habe gefragt, ich habe gesagt, ja, ich bin Ausländer, wohin soll ich gehen, wo ist das Problem oder gibt es Probleme? Und dann Antwort war sofort, also unglaublich, das verschwindet dich, du Ausländer, ich bringe dich um. An der Brücke ist weiter eskaliert und irgendwie sie kamen immer wieder so von den 5 Personen 3 immer wieder zu mir, so nee, und ich musste mich zurückkehren, mich von ihnen entfernen, aber ich wollte einfach nicht weglaufen oder einfach nach Heim gehen, als nichts passiert würde. Ich habe es gewartet und dass jemand hilft. Ich habe mehrmals gefragt, ja, ich bin Ausländer, wohin soll ich gehen? Dann sag mir, wann bringst du mich um? Wie bringst du mich um? Und dann danach war, ja, du schwuchte, ich erschieße dich. Und während der ganzen Situation zurückgehalten, ich habe keines Mal Faust gezeigt, ich habe niemanden bedroht. Ich habe gegenüber niemanden bedrohlich aufgetreten. Und ich glaube, ich habe alles getan, was ein Gutbürger würde tun. Also wirklich, was könnte ich, sollte ich dort jetzt kämpfen mit 5 Betrunkenen? Oder, aber ich habe wirklich Angst gehabt, dass es war so, dass jederzeit wusste ich nicht, jetzt kommt ein Schlag, jetzt, weil sie waren wirklich bedrohlich.
Bis zu 30 Menschen wurden während dieser Zeit von dem Verfolgten persönlich angesprochen. Aber nicht eine der Personen griff ein, um ihnen zu helfen und um die Gruppe der bis zu 12 Rassisten davon abzuhalten, den 35-Jährigen weiterhin zu bedrohen und auch körperlich zu attackieren.
Ich habe mehrmals Menschen angesprochen, hey, komm, entschuldigen, ich bin angegriffen, sie bedrohen mich, sie haben geschrien Ausländer raus und niemand hat nicht eben ein Wort.
Stattdessen schaffte der Antifaschist es am Ende an eine Tankstelle und verständigte dort selbstständig die Polizei. Später stellte sich nicht nur heraus, dass es sogar 2 Polizisten waren, die an dem Angriff beteiligt waren, sondern auch, dass es sich mindestens bei dem Haupttäter um einen Polizeihauptkommissar handelt, der bereits seit ungefähr 35 Jahren im Dienst ist. Der Rechtsruck in Freiburg zeigt sich auch an der Querdenkerbewegung, die sich schon früh in Freiburg gebildet hat mit Anfang der Pandemie.
Da hat sich auch von Anfang an eben schon Robert Hagemann beteiligt. Anfangs auch noch andere bekannte FaschistInnen. Mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen umgewandelt, jetzt sind es andere. Es gibt aber auf der Seite von Querdenken ausbremsen einen langen Bericht dazu, deren ganzen Chatverläufe sind aufgelegt. Ansonsten gibt es auf die letzten paar Jahre bezogen, dass AfD im Gemeinderat sitzt. Es fliegen immer wieder rechte, gewalttätige Aktionen und Chatgruppen in der Polizei auf. Auch in Freiburg. Es werden linke Freiräume vertrieben, nicht unbedingt nur von der Politik her, aber auf jeden Fall auch unterstützt dadurch, wie wir bei der G19 Bike Kitchen oder beim Späti sehen.
Wir hörten hier einen Antifaschisten aus Freiburg. Eine wichtige Rolle spielt bei den rechten Angriffen in Freiburg auch die Berichterstattung der Medien, wie er weiter berichtete.
Wie es relativ üblich ist leider für die Zeitung, haben sie direkt den Polizeibericht kopiert und dann noch ein paar Wörter dazu gemacht. Der Polizeibericht selbst war im Fall von dem Messerangriff nur aus der Sicht von Hagemann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt auch schon andere ZeugInnen, unter anderem auch das Opfer und seine Begleitung, interviewt hatten. Und die haben sie eben überhaupt nicht reinspielen lassen. Auch die BZ hatte eigentlich schon Kommuniqué der autonomen Antifa vorliegen, was sie nicht übernommen hatten oder nichts davon reingemacht hatten. Die haben sich auch in den Tagen später dann irgendwie noch berichtigt, was aber auch nicht wirklich zufriedenstellend war. Im Fall der Hetzjagd hat die Polizei erst nach 5 oder 6 Tagen kam ein Kommuniqué eben auch von der autonomen Antifa raus. Und erst danach hat die Polizei sich dazu irgendwie bezogen, wo sie natürlich auch wieder alles verharmlost hatten, von Streitigkeiten geredet hätten, keinen politischen Bezug genannt haben.
Am kommenden Samstag, den 24. Juli, wird es um 14 Uhr unter dem Motto Auf die Straße gegen rechte Gewalt eine Großdemonstration in Freiburg geben. Weitere Informationen und weiterführende Gespräche findet ihr auch auf der Webseite des Freien Radios in Freiburg, Radio Dreieckland, unter rdl.de. Soweit die Antifa-Nachrichten am Donnerstag, den 22. Juli 2021.